mit Alexander Musik.
Willkommen. Nicht genügend. Und jetzt heißt es heute bei uns, anlässlich des Tages der Zeugnisvergabe in den westlichen Bundesländern. Können Schulzeugnisse Leistungen abbilden? Wie tun sie das? Und was für Gefühle wirbelt so ein Zeugnis auf? Eine ganze Bandbreite von Gefühlen können das sein. Kränkungen, Stolz, Beschämung, Wut. Wir haben zwei Gäste. Frau Magister Sabine Hegle-Strasser hat mir gegenüber im Studio Wien Platz genommen. Sie ist klinische und Gesundheitspsychologin und auch Schulpsychologin. Danke fürs Kommen.
Sehr, sehr gerne.
Und im Landesstudio Linz begrüße ich Herrn Universitätsprofessor Dr. Georg-Hans Neuweg. Er ist Leiter der Abteilung für Wirtschafts- und Berufspädagogik an der Johannes-Kepler-Universität Linz und Autor des in Österreich meistverkauften Fachbuches zur schulischen Leistungsbeurteilung. Guten Tag auch Ihnen.
Ja, liebe Grüße aus Linz. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Und alle, die uns zuhören, sind wie immer eingeladen, sich an unserer Sendung zu beteiligen. Rufen Sie uns an unter 0800 22 69 79, kostenlos aus ganz Österreich. Oder wenn Sie lieber schreiben, dann an punkt1@orf.at. Und Michael Bauer aus Graz hat es bereits getan und führt uns ins Thema ein. Er schreibt, heute werden Kinder auf einen Sockel gestellt und alles, was sie so machen, ist außergewöhnlich und super kreativ und einzigartig. Aber so ist kein Mensch, schreibt er. Was, wenn später einmal das Scheitern droht oder sie mit negativer Kritik konfrontiert werden? Nervenzusammenbruch, fragt er, oder gar Suizid? Scheitern gehört dazu. Es macht resilient. Und Herr Bauer fordert, liebe Eltern, einen Gang zurückschalten, auf den Boden kommen und loslassen. Und ich darf diese Frage gleich an Frau Hegele-Strasser weitergeben. Sie haben jahrelange Praxis als Schulpsychologin. Sie bekommen sehr viel mit. Was sind das für Problemfelder, die Ihnen so entgegentreten? Gibt es viele Eltern, die vielleicht einen Gang zurückschalten sollten?
Das ist eine sehr spannende und interessante Frage. Ja, ich denke, dass Resilienz ein wesentlicher Aspekt ist. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Kinder eine Rückmeldung erhalten über ihre Leistung. Und ich glaube auch, dass eine normale Herausforderung und auch ein Vergleich sehr gut ist für die Kinder, um Strategien zu erwerben, um ein Werkzeug zu haben, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Also ich finde, Leistung per se ist nichts Negatives. Das, womit ich sehr häufig konfrontiert bin, ist aber, wenn Kinder mit Überforderung konfrontiert sind. Also wenn Leistung in eine Situation führt, wo die Kinder nicht mehr das Gefühl haben, dass sie was können. Und auch das Resultat, nämlich die Note, mit ihrer Person vermischen. Das heißt, sie haben das Gefühl, sie sind schlecht, sie können Dinge nicht mehr. Und das löst dann sehr viel Angst und Unsicherheit aus. Und das ist das, womit ich mich am meisten beschäftige, nämlich Angst im Zusammenhang mit Leistungsdruck.
Gibt es auch Eltern, die dann zu Ihnen kommen und sich fragen, Himmel, also aus heiterem Himmel fallen sozusagen mit der Bestürzung, das wussten wir gar nicht, dass mein Kind so eine schlechte Leistung zum Beispiel bringt und Sie werden damit konfrontiert und sollen das jetzt korrigieren?
Also prinzipiell kommen Eltern schon zu mir, wenn es darum geht, Leistung zu bewerten und auch mit den Lehrern zu verbinden. Aber eigentlich ist es so, dass wir heutzutage ein System haben, wo es ganz klar ein Frühwarnsystem gibt. Das heißt, wenn Kinder in einem bestimmten Zeitraum die Leistung sich plötzlich deutlich verschlechtert oder im Zeugnis möglicherweise nicht genügend droht, dann ist es ganz klar, da kommt dieses Frühwarnsystem zum Tragen. Das heißt, die Lehrer laden die Eltern und manchmal auch die Kinder dazu ein. Aber da geht es nicht nur darum, die Note zu bewerten und zu besprechen, sondern das ist ein Beratungsgespräch, wo es darum geht, das ist der Ist-Zustand und welche Möglichkeiten haben wir, das noch positiv zu verändern.
Herr Professor Neuweg, ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute da sind, denn Sie haben sozusagen ganz verschiedene Zugänge zu unserem heutigen Thema. Sie sind einerseits Hochschullehrer. Sie sind andererseits auch einmal Lehrer gewesen an einer Schule. Sie haben viel mit Schülern zu tun. Also Sie waren aber auch Berater im Bildungsministerium. Einige Jahre habe ich gelesen. Und Sie sind Vater eines Sohnes. Wenn Sie jetzt diese vier verschiedenen Rollen einmal zusammennehmen, wie stehen Sie eigentlich zu diesem Leistungssystem, das sich ja nicht zuletzt auch in der Benotung äußert?
Ja, Sie haben sogar eine ganz zentrale Rolle vergessen. Ich war seit meinem 7. Lebensjahr Objekt von Beurteilung. Also ich kenne auch die Schülerrolle und ich kenne auch die Auf- und Abs natürlich dieser Leistungskultur in unseren Schulen. Ich war ein guter Volksschüler. Ich war der Klassenschlechteste in der Unterstufe des Gymnasiums. Ich war dann der Klassenbeste in der Oberstufe, also in der Handelsakademie, und habe dann erfolgreich studiert. Und ich kenne ganz persönlich natürlich auch die Schulangst. Ich kenne die Kränkungen. Ich kenne aber auch die Freude an der Leistung. Ich kenne den Selbstwertzugewinn, wenn es klappt. Was meine Vaterschaft betrifft, hatte ich das Glück, dass mein Sohn eine sehr erfolgreiche Schulkarriere hatte, wiewohl er mir verboten hat, in die Sprechstunden zu gehen, aber das war auch nicht unbedingt nötig. In der Rolle des Lehrers, der ich auch kurz gewesen bin, fand ich die Herausforderung, benoten zu müssen, belastend. Ich hatte große Schwierigkeiten mit dieser Rollenambiguität, dass ich einerseits sozusagen der Förderer der Schülerinnen und Schüler sein soll, was ja auch voraussetzt, dass die sich trauen, Fehler vor mir nicht zu verbergen. Und andererseits bin ich dann aber derjenige, der auch Urteile aussprechen muss. Das fand ich sehr schwierig. Und aus wissenschaftlicher Sicht sind auch viele Ambivalenzen da, weil es natürlich aus bildungswissenschaftlicher Sicht für das Beurteilungssystem, das wir fahren, Argumente gibt. Es gibt aber auch gravierende Bedenken.
Unser Hörer Herr Hochwallner schreibt uns: Unsere Schüler bekommen zwei recht unterschiedliche Botschaften präsentiert. Tagtäglich erleben die Kinder beim Song Contest oder bei der Weltmeisterschaft, dass es mehr ums Gewinnersein geht und viel, viel weniger um das schöne Spielen. The winner takes it all, schreibt er, gilt als ausgemachte Sache. Ein Punkt mehr oder weniger entscheidet über Millionen von Euros. Bei der Diskussion über die Schulbenotung wird dem Gegenüber in den Raum gestellt, dass Kinder eine banale Bewertung ihrer Leistung nicht aushalten könnten. Nachsatz, Herr Hochwallner, in welcher Welt lebt unser Nachwuchs? Ja, ich möchte diese Frage auch weitergeben an unseren Gast, Frau Hekele-Strasser. In welcher Welt lebt unser Nachwuchs? Wie ist das mit diesen unterschiedlichen Welten? Bekommen Sie das auch zu hören? Einerseits, the winner takes it all. Man muss doch gute Noten bekommen. Sonst sieht es im Leben vielleicht später einmal schlechter aus. Oder wie weit sind die Schüler, Schülerinnen in diesem System schon befangen?
Ich denke, so wie wir ja auch bei dem Lebenslauf vom Kollegen gehört haben, dass Schule immer wieder sozusagen die Leistung eines Kindes präsentiert und nicht die Persönlichkeit. Das heißt, Noten sagen nichts darüber aus, über die Prognose, über die Berufslaufbahn, was ein Kind auch später mal werden wird. Na, also mir ist es ja ähnlich gegangen. Ich hatte in meiner Schullaufbahn Legasthenie, deshalb bin ich auch Psychologin geworden und habe eine ähnliche schwankende Schullaufbahn hinter mich gebracht, wo ich auch sehr viel Erfahrung mit Misserfolg gemacht habe. Und ich denke, wenn wir jetzt wieder auf der Metaebene sind, ich glaube, das, was den Kindern wichtig ist, ist, dass sie Erfolge feiern. Ja, ich glaube sehr, also ich glaube, das Lob und auch zeigen zu dürfen, was einem Freude macht am Lernen und auch das Resultat, das ist nichts Schlimmes und das finde ich sehr, sehr positiv. Wie gesagt, ich bin ja immer mit den negativen Aspekten konfrontiert. Und wenn es eben dann in Richtung Angst und Stress geht, da meine ich, dass es wichtig wäre, gemeinsam Wege zu finden und auch aufzuzeigen und auch in die Analyse zu gehen.
Es gibt natürlich auch Beratungsorganisationen, die genau diese Fälle aufgreifen. Eine davon heißt Rat auf Draht. Und dort kann man auf der Homepage nachlesen, pünktlich vor Zeugnisausgabe mit nicht genügend nach Hause kommen. Dass schlechte Noten sagen nichts über die tatsächliche Intelligenz oder die Fähigkeiten ihres Kindes aus. Und Strafen bei schlechten Noten seien eher kontraproduktiv und bewirken nur, dass das familiäre Miteinander noch schwieriger wird, heißt es da. Die Situation sei herausfordernd genug. Lassen Sie daher Zockverbot, Streamingverbot oder Handyverbot sein, empfehlen die Psychologinnen bei Rat auf Draht. Entschuldigung. Frau Hegele-Strasser, wie ist das? Würden Sie zustimmen, dass Verbote eher kontraproduktiv sind? Und Zusatzfrage, wie herausfordernd sind diese Situationen? Wie hoch ist der Druck, der Zeugnisdruck tatsächlich?
Also das Zeugnis ist heutzutage sicher keine Überraschung mehr. Ja, also aufgrund des Systems, das ich vorher schon erwähnt habe, ist es ganz klar, dass Kinder und Eltern wissen, was auf sie zukommt. Trotzdem, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist es so, dass ich am letzten Schultag bei der Zeugnisverteilung noch immer mit Eltern gesprochen habe, die sehr, sehr besorgt sind. Und ich glaube, das, was bei den Kindern ankommt, wenn Eltern besorgt sind, ist nicht die Besorgnis, sondern der Druck. Und sehr häufig haben dann Eltern das Gefühl, okay, das Zeugnis ist schlecht ausgefallen. Es ist ganz, ganz wichtig, jetzt eine Konsequenz zu setzen. Ich glaube aber, und da stimme ich Rat auf Draht eindeutig zu, dass Konsequenz und Strafe nicht die richtige Variante ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Eltern auch mal ein bisschen runterzukriegen, zu beruhigen. Für die Eltern eine Haltung zu entwickeln, nämlich zu sagen, an dem Tag, das Kind hat einen Misserfolg, es ist ganz, ganz wichtig, dass du deinem Kind das Gefühl gibst, du hast es gern und lieb, egal welche Noten es nach Hause bringt. Und dann ein bisschen das sacken lassen und dann überlegen, was können wir tun.
Unser erster Anrufer in der Sendung ist Herr Dönmes. Guten Tag, Sie sind auf Sendung.
Guten Tag, danke für den spannenden Beitrag zur richtigen Zeit. Ich bin selber Bereichsleiter beim Oberösterreichischen Familienbund und wir sind in der Schulbetreuung tätig. Wir vermitteln zwischen Eltern, Lehrern und Schülern, primär an den Pflichtschulen, Kinder mit Migrationshintergrund und Familien. Und wir sehen eine große Herausforderung, und zwar, wenn wir uns die demografische Entwicklung ansehen, so ist Österreich in den letzten Jahren aufgrund des Zuzugs gewachsen. Und das spiegelt sich in den Klassenzimmern natürlich wieder. Und der Zuzug war primär aus bildungsfernen und Armutsregionen und stellt natürlich das gesamte Bildungssystem vor große Herausforderungen. Und auf das hat sich unser Schulsystem, glaube ich, kaum bis gar nicht eingestellt und eingelassen. Ich sehe es auch an der Schulsozialarbeit oder auch in der Schulpsychologie. Die Ressourcen, die hier zur Anwendung kommen, also wenn eine Person für zig hunderte Schüler zuständig ist oder dann noch an unterschiedlichen Schulstandorten, dann kann man nicht von Betreuung reden, weil wichtig ist, dass man in Beziehung treten kann. Und wenn man als Sozialarbeiter zig unterschiedliche Schulen zu betreuen hat, dann kann man de facto nicht in Beziehung treten. Das ist nur, damit das Kind einen Namen hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe selber zwei Kinder. Das eine besucht die Privatschule, das andere die öffentliche Schule. Und ich sehe den Unterschied privat und öffentlich, vor allem im Mittelschulbereich, der ist massiv gravierend. Die Pädagogen, so sehr sie auch bemüht sind de facto auf sich alleine gelassen. Mit den Herausforderungen, dass Kinder, wenn sie in die Schule eintreten, obwohl sie in der dritten, vierten Generation in Österreich aufgewachsen sind, kaum bis gar nicht Deutsch können. Also das Problem fängt ja schon im Kindergarten an und wird dann wie ein Rucksack in die Mittelschulen, in die Volksschulen und so weiter mitgenommen. Und das andere ist eben, dass unsere Institution Schule auf die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen kaum bis gar nicht reagiert hat. Das sehe ich als eine der größten Probleme und würde eben die zwei Experten diesbezüglich fragen, wie Sie das sehen. Danke vielmals.
Danke, Herr Dönmes, für diese Analyse, könnte man schon fast sagen. Unsere Frau Hegele, Sie möchten? Nein, jedenfalls die Schule, die Lehrer werden alleine gelassen. Die Schulen sind nicht vorbereitet auf den Zuzug, auf, haben Sie gesagt, Herr Professor Neuweg, Sie waren selber Lehrer, ich hatte es gesagt. Wie stehen Sie dazu, zu dem, was unser Hörer gesagt hat?
Ja, ich kann die Alarmrufe von Herrn Dönmez, glaube ich, nur unterstreichen. Das ist objektivierbar, dass die zunehmende Heterogenität eine ganz enorme Herausforderung ist in den Schulklassen. Und es ist auch richtig, dass die Lehrkräfte nicht hinreichend supportet werden. Das fängt schon an in der Lehrkräfteaus- und Fortbildung, wo wir, glaube ich, noch viel intensiver das Thema Differenzierung, Individualisierung angehen müssten. Das geht über die Frage, welche Ressourcen brauchen Schulen überhaupt, um mit dieser Heterogenität umgehen zu können, bis hin zur Frage, welche Möglichkeiten der Förderung von bildungsferneren Schülerinnen und Schülern gibt es. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, weil jetzt Menschen mit Migrationshintergrund im Speziellen adressiert worden sind und Frau Magister Hekede-Strasser das sogenannte Frühwarnsystem angesprochen hat. Dieses Frühwarnsystem steht und fällt mit der Bereitschaft der Eltern, in die Schulpartnerschaft einzutreten. Wir stellen fest, dass nicht alle Eltern bereit sind, der Einladung zum Beratungsgespräch zu folgen. Und da wird es dann ganz, ganz schwierig. Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrkräfte.
Ja, Lehrer sind alleine gelassen, Eltern kommen nicht zum Beratungsgespräch. Droht das Frühwarnsystem zusammenzubrechen? Frau Hekede-Strasser vielleicht, da Sie das Frühwarnsystem auch genannt haben.
Mhm. Wie gesagt, ich komme aus dem Konzept einer Privatschule und bin im Rahmen von 40 Stunden dort tätig. Das heißt, ich bin täglich von 7 bis 15 Uhr an der Schule und bin da wahrscheinlich nicht repräsentativ. Insofern erlebe ich das in meinem alltäglichen Beratungsgesprächen eher selten. Die Eltern sind sehr, sehr interessiert daran, an der Bildung ihrer Kinder und manchmal sogar überinteressiert. Aber ich kann das natürlich aus dem Austausch mit meinen Kolleginnen bestätigen, dass es an anderen Schulsystemen sehr wohl an Unterstützung für die Pädagoginnen fehlt und dass es da anders ist. Und daran scheitert es dann natürlich, wenn die Eltern nicht in die Schulpartnerschaft einsteigen, die Beratungsgespräche nicht in Anspruch nehmen und nicht in den Prozess unterstützen.
Wir sprechen heute über Noten, Sinn und Unsinn von Benotung. Wir sprechen über Zeugnisdruck für Kinder und für Eltern mit meinen Gästen Frau Sabine Hekede-Strasser. Sie ist Gesundheitspsychologin und auch klinische und auch Schulpsychologin und Herrn Universitätsprofessor Georg Hans Neuweg. Er ist unter anderem Leiter der Abteilung für Wirtschafts- und Berufspädagogik an der Johannes Kepler Universität Linz und Autor des in Österreich meistverkauften Fachbuches zur schulischen Leistungsbeurteilung. Noch einmal einen Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen. Sie können uns weiter anrufen 0800 22 69 79. Denken Sie an Ihre eigene Schulzeit zurück vielleicht, fühlten Sie sich damals gerecht beurteilt? Wie wichtig waren Ihnen Zeugnisse und gibt es auch Alternativen zu Ziffernoten? Wenn Sie Erfahrungen mit Montessori- oder Waldorfschulen haben, gute oder schlechte, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
B-A-C-A-T-I-O-N in the summer sun. Put away the books, we're out of school. The weather's warm, but we'll play it cool. We're on vacation, having lots of fun. B-A-C-A-T-I-O-N in the summer sun. We're gonna grab a bite at the pizza stand. I write love letters in the sand. We're on vacation, and the world is ours. V-A-C-A-T-I-O-N, under summer stars. Yeah, we'll hop in our jalopy, we're driving, moving, and never look at the show. We're gonna hug and kiss, just like this. To a jukebox tune. I'll park your car 'neath an August moon.
Vacation, und das haben wir nämlich jetzt, die Sommerferien. Heute geht es um Zeugnisvergabe, Zeugnisdruck, wie auch immer er geartet ist, was für Folgen er haben könnte und wie man eigentlich mit Ziffernoten umgeht. Unser Gast, Herr Professor Neuweg, hat in einem Interview gesagt, eine Ziffernote enthält insbesondere keine Informationen darüber, was ich tun kann, um besser zu werden. Wirkt das damit nicht und wirkt damit demotivierend, nehme ich an. Herr Neuweg, wie haben Sie das gemeint?
Also ob die Note und unter welchen Bedingungen sie demotivierend wirkt, müssten wir vielleicht nochmal gesondert diskutieren. Aber richtig ist, die Note selbst hat zwei entscheidende Nachteile. Der erste Nachteil ist, dass sie mir ein gesamthaftes Urteil gibt. Sie zeigt mir aber kein differenziertes Kompetenzprofil. Wir würden von einer leistungsförderlichen Rückmeldung, auch von einer leistungsförderlichen Standortbestimmung ja erwarten, dass der Schüler möglichst genau erfährt, in welchen Kompetenzbereichen ist es schon okay und in welchen Kompetenzbereichen muss er sich noch weiterentwickeln. Das kann die Note nicht leisten, weil sie eben nur eine hochverdichtete Ziffer ist, bei der im Übrigen auch nochmal genauer hinzugucken wäre, wie sie eigentlich zustande kommt und was sie im Einzelfall wirklich aussagt. Aber das werden wir ja vielleicht später noch ein bisschen ansprechen können. Und der zweite Nachteil, das haben Sie ganz richtig gesagt, zu einer lernförderlichen Rückmeldung gehört ganz entscheidend, dass der Schüler erfährt, was er tun kann, um besser zu werden. Und das leistet die Note natürlich auch nicht.
Aber das kann ja die Lehrperson leisten. Man muss sie einfach nur fragen, oder?
Das kann die Lehrperson leisten, wenn sie sich denn die Zeit nimmt, dass sie bei schriftlichen Leistungsfeststellungen differenzierte Kommentare anbringt. Das ist an sich schon eine Herausforderung. Und wenn sie sich Zeit nimmt für etwas, das man in der Unternehmenswirklichkeit Mitarbeiterinnen- oder Mitarbeitergespräch nennen würde. Sowas könnte man prinzipiell auch in der Schule machen. Das ist aber in den Zeitgefäßen, die hier in der Regel verfügbar sind und bei 25 oder 30 Menschen in der Klasse so einfach nicht.
Das heißt, die Zeitgefäße werden immer kleiner, die ich zur Verfügung habe.
Die Zeitgefäße werden kleiner. Die Herausforderungen für die Lehrkräfte sind ganz enorm, weil die Relation zwischen den Ansprüchen, die die Lehrpläne stellen, und der Unterrichtszeit, gegeben dann auch noch die Schülerpopulation und ihre Leistungsfähigkeit, ja hinten und vorne nicht stimmen. Dann kommt dazu, dass die Klassenführung zunehmend herausfordernder wird. Und es kommt drittens dazu, dass die Schulen mit ganz enormen administrativen Herausforderungen konfrontiert sind. Und in diesem Wust an Anforderungen dann noch die Ruhe zu finden, um mit den Schülerinnen und Schülern in aller Ruhe ein differenziertes Rückmeldegespräch zu führen, ist nicht einfach.
Aber da hat ja vielleicht unser Gast, Frau Hegele-Strasser, die nötige Ruhe oder kann diese nötige Ruhe wiederherstellen, wenn es mal brennt, nehme ich an.
Ja, das ist meine Aufgabe. Egal mit welchen Sorgen die Kinder, die Lehrer oder auch die Eltern an mich herantragen, ich versuche immer mein Bestes zu verbinden. Und ja, der Notendruck ist ein ganz großer, soll ich sagen, Auslöser oft für Kinder, für psychische Belastungen. Und das ist dann mein Job, in die Verbindung zu gehen, zu verstehen, was macht es denn jetzt gerade aus? Und ich bin da ganz beim Kollegen. Ich glaube, dass Kinder unbedingt eine individuelle und differenzierte Rückmeldung brauchen, um auch diesen psychischen Belastungen entgegenzuwirken. Weil wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas schaffen kann, dann komme ich gar nicht in den Negativkreislauf, so viele Ängste und Sorgen und Stress zu haben, wie die Kinder, die dann bei mir in der Beratung sitzen und die größte Sorge haben, wie schaffe ich die nächste Schularbeit oder puh, wie schaffe ich überhaupt den nächsten Tag. Oft gehen die Kinder ja dann in die Vermeidung und in die Verweigerung, aber nicht, weil sie nicht wollen oder weil sie faul sind, sondern weil die Belastung so groß und so stark ist, dass sie nicht anders können. Und das ist dann meine Aufgabe, da anzuknüpfen.
Sie haben mir vor der Sendung gesagt, für wie viele Schüler und Schülerinnen Sie zuständig sind. Nämlich, ich glaube, es waren 2200.
Ja.
Wie behalten Sie den Überblick?
Also prinzipiell ist es so, dass ich von Kindern von 3 bis ins Matura-Alter begleite. Das heißt, es ist ein breit gefächertes Entwicklungsprofil, das ich da jeden Tag unterstütze. Und bei mir ist es so, dass ich habe ganz viele Beratungsgespräche mit Kindern. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Kinder mich jetzt an der Schule schon kennen, weil ich täglich da bin und selber auch schon bei mir anklopfen und den persönlichen Kontakt suchen. Und nicht über die Lehrer und über die Eltern, weil wir wissen, die Motivation, sozusagen etwas zu verändern, kann nicht übergestülpt werden. Und da freue ich mich, sozusagen das dann mit den Kindern gemeinsam zu erarbeiten. Aber es ist eine Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung, obwohl ich 40 Stunden am Standort bin und den Vergleich der Schulpsychologinnen ja kenne, die wesentlich mehr und viele unterschiedliche Standorte anfordern, ist es schwierig. Aber ich helfe mir. Ich versuche sozusagen immer fokussiert, projektorientiert bestimmte Themen in den Vordergrund zu stellen, um dann auch präventiv zu arbeiten.
Unsere nächste Anruferin ist Frau Krobert. Schönen guten Tag, Frau Krobert.
Bitte sehr. Ich freue mich so, dass ich jetzt durch Zufall zu dieser Sendung gekommen bin. Also ich habe heute etwas ganz Wunderbares erlebt. Ich überquere die Straße, wo die Kinder von der Schule kommen. Ein Bub begegnet mir mit einem Zeugnis und sagt relativ gelassen, einen 4er habe ich. Und ich sage dann, ein 4er? Ja, in Deutsch. Ich habe den gleichen Weg, also wir sind zur Straßenbahn und sind an ein paar Stationen miteinander gefahren. Er hat mir dann gesagt, seine Erstsprache ist Russisch. Und ich habe ihm gesagt, du sprichst perfekt Deutsch. Wahrscheinlich bist du beim Schreiben und beim Lesen noch nicht so gut. Okay, das hat er mir. Ich habe dann ein Büchlein gehabt, das heißt Ohne Liebe, der ist futsch. Das ist eine Sammlung von Kinderantworten. Und dieses Büchlein hatte ich zum Verschenken. Das habe ich ihm geschenkt und habe ihn ermutigt, weiter zu lesen. Aber diese Begeisterung, mir ist dann nachher eingefallen, es könnte sein, dass er mit dem 4er sogar eine Freude hat. Weil vielleicht haben andere, die nicht deutsche Erstsprache, die auch nicht deutsche Erstsprache sind, vielleicht haben die einen 5er in Deutsch. Aber dieses Lob, ich denke mir, wenn ich habe im Radio mal gehört von einer Schriftstellerin, die kam aus Polen und ihr erster Aufsatz, 9 Jahre alt war sie, war voller Rotes, also voller Ausbesserungen. Aber der Lehrer hat drunter geschrieben, wunderbar erzählt. Und ich denke mir, dieses Lob, dieses Differenzieren einer Note, denn diesen Busen, er hat mir dann seinen Namen gesagt, er heißt Michael, und ich konnte ihm auf Russisch auf Wiedersehen und Danke sehr sagen. Aber es war eine Begegnung der besonderen Art und ich denke, das ist bei euch hinein.
Danke, Frau Krobert, für diesen Bericht. Wir müssen etwas kürzen, denn Sie sind nicht sehr gut zu verstehen. Aber ich habe unter anderem noch behalten, dass Sie gesagt haben, man kann sich auch über eine 4 freuen, damit man, da hat man wenigstens keine 5.
Ja.
Danke, Frau Krobert. Herr Neuweg, wie ist das? Auf Wiederhören. Danke für diesen Beitrag. Und Herr Neuweg, wie ist das mit den Notenziffern 4? Und 4e gab es früher mal, habe ich gelernt, 4 mit Ermahnung. Reichen diese 5 Ziffern überhaupt aus, um ein ganzes System einzuhegen, ein Leistungssystem?
Ja, also 5 Stufen reichen schon aus, ne? Also es würde nicht besser, wenn wir mehr Stufen einführen. Die Grundfrage ist natürlich, was sind so die Vor- und Nachteile dieses Ziffernotensystems überhaupt? Und soll man das transformieren? Es gibt ja auch Alternativen. Nur kann man da aus bildungswissenschaftlicher Sicht keine klare Antwort geben, sondern das ist letztlich ein bildungspolitischer Abwägungsprozess zwischen den Vor- und Nachteilen dieses Systems. Und was wir in der Bildungswissenschaft tun können, ist, wir können die Vor- und Nachteile darstellen, mehr nicht.
Sie haben zusammen mit einem Kollegen von der Uni Salzburg, Ferdinand Eder, 2024 eine Studie erarbeitet, ich darf nur ein paar Sätze zitieren daraus, in der NMS, also Neuen Mittelschule, fällt mit Ausnahme der Note sehr gut die massive und systematische Absenkung der Leistungsstandards für die einzelnen Notenstufen auf und Schülerinnen und Schüler können so kaum lernen, sich sachlich begründet selbst einzuschätzen. Ich weiß, das ist alles nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Ergebnisse der Studie, aber es fällt ja doch auf, dass hier Ungleiches offenbar verglichen wird, beziehungsweise Noten, die eigentlich die gleiche Ergebnisse, also Leistungsnachweise sein sollen, gar nicht das Gleiche bedeuten. Das klingt nach Reformbedarf.
Ja, das klingt in der Tat nach Reformbedarf. Ich darf vielleicht ganz kurz schildern, damit unsere Hörerinnen und Hörer das verstehen, was wir da eigentlich gemacht haben. Also es ging um die Frage, wie gerecht ist Leistungsbeurteilung? Unter anderem um diese Frage. Also dürfen wir darauf vertrauen, dass gleiche Leistungen mit gleichen Noten beurteilt werden und umgekehrt, dass hinter gleichen Noten gleiche Leistungen stehen? Und wir hatten da etwas gemacht, das sehr selten ist. Wir haben uns nämlich die Semesternoten von Schülerinnen und Schülern angeguckt in der 8. Schulstufe in den Fächern Mathematik und Englisch und die von den Lehrern vergeben worden sind und haben das verglichen mit den Leistungstests, den sogenannten Bildungsstandard-Tests dieser gleichen Schülerinnen und Schüler. Das sind standardisierte externe Tests. Das heißt, wir konnten also zwei Dinge vergleichen. Was können die wirklich? Was zeigt ein externer Test? Und welche Note haben die? Und da sind die Ergebnisse nun tatsächlich sehr erstaunlich. Wir haben erstens, wie Sie richtig gesagt haben, festgestellt, dass vom Zeitpunkt der Einführung der sogenannten neuen Mittelschule weg in 2012 bis 2017 die Leistungsstandards in der Mittelschule abgesenkt worden sind. Und wir haben festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler in der AHS für die gleiche Note deutlich, und zwar sehr deutlich, mehr leisten müssen als die Schüler in der Mittelschule. Und da muss man wissen, dass ja in der Mittelschule die sogenannte vertiefte Allgemeinbildung, wie sie früher hieß, jetzt heißt Standard AHS, den genau gleichen Lehrplan hat wie die AHS und im Prinzip auch die gleichen Leistungsansprüche haben müsste. Tatsächlich haben wir festgestellt, dass sie für das, was sie in der AHS für ein genügend leisten müssen, in der Mittelschule ein Gut bekommen. Und das ist natürlich tatsächlich ein ganz erhebliches Problem. Und die Studie hat noch etwas anderes gezeigt, das uns ganz besonders überrascht hat, weil es kontraintuitiv ist und auch einigen Vorbefunden widerspricht. Und zwar betrifft das die Frage, ob die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler sich auf die Beurteilung der Lehrkräfte niederschlägt. Da könnte man ja intuitiv vermuten, dass Schülerinnen und Schüler aus bildungsferneren Schichten bei der Leistungsbeurteilung benachteiligt werden. Man könnte das zum Beispiel deshalb vermuten, weil Lehrkräfte gebildete Menschen sind, also die kommen in der Regel aus mittleren oder höheren sozialen Schichten und dass vielleicht diese Habitusunterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern aus bildungsfernen Schichten und den Lehrkräften zu einer Benachteiligung dieser Schüler führen. Wir haben das genaue Gegenteil gefunden. Wir haben gefunden, dass in der AHS Schülerinnen und Schüler aus bildungsnahen Schichten, insbesondere aus Akademikerinnen, Akademikerfamilien, für die gleiche Note deutlich mehr leisten müssen als Schülerinnen und Schüler aus bildungsferneren Schichten. Und insofern haben Sie recht, ja, darin steckt eine fundamentale Problematik, eine Ungerechtigkeit. Da muss man aber unbedingt dazu sagen, und der Hinweis ist mir jetzt sehr wichtig, dass diese Probleme nicht primär von den Lehrkräften selbst ausgehen. Also die Ungerechtigkeit steckt nicht darin, dass die Lehrkräfte jetzt ihren Job nicht gut machen würden, sondern das ist tatsächlich ein Systemproblem. Und dieses Systemproblem entsteht dadurch, dass wir in Österreich Lehrpläne haben, die große Interpretationsspielräume den Lehrkräften bieten, A, und B, dass der Gesetzgeber die Notenstufen nicht genau definiert. Das heißt, dass Lehrkräfte gar nicht anders können, als sozusagen die Leistungsmaßstäbe, die sie setzen, implizit oder explizit anzupassen an die Leistungsdurchschnitte, mit denen sie konfrontiert sind. Und wenn sie jetzt mit einer Gruppe arbeiten oder in einer Bildungsregion arbeiten, wo der Leistungsdurchschnitt relativ hoch ist, dann passen sie sozusagen ihre Ansprüche als Lehrkraft nach oben an. Und umgekehrt, wenn sie in einer Region arbeiten, wo aus unterschiedlichen Gründen eben die Leistungen schlechter sind, oder wenn sie mit einer Klasse arbeiten, die schwächer ist, passen sie die Ansprüche nach unten an. Und das führt dann dazu im Effekt, dass gleiche Noten eben nicht gleiche Leistungen verbriefen, dass aber die Währungnote natürlich gleich viel zählt. Also wenn Sie in einem Zeugnis eine bestimmte Note haben und an die Note Berechtigungen geknüpft sind, fragt ja niemand, welche Leistung tatsächlich hinter den Noten steckt. Und das ist ein Zustand, den wir wirklich ganz dringend ändern müssten. Dafür gäbe es auch Vorschläge, übrigens seit ganz langer Zeit Vorschläge, auch im sogenannten Nationalen Bildungsbericht, der ja allen Parlamentsparteien auch zugeht, den Bildungssprecherinnen und Bildungssprechern. Man wartet gespannt darauf, ob die Politik hier irgendwann in Bewegung kommt.
Man wartet gespannt darauf. Ich darf noch mal darauf zurückkommen, dass Sie selber ja als Berater im Bildungsministerium tätig waren. Ich habe mir die Frage schon notiert gehabt. Wurden Sie und Ihre Vorschläge, so auch jetzt, diese Vorschläge, die Sie jetzt gerade in petto haben, sicherlich, wurden diese Vorschläge gehört?
Ja, es gab tatsächlich zwischen 2010 und 2014 intensive Beratungen im Bildungsministerium zur Frage, wollen wir das System ändern? Und ich durfte damals tatsächlich beraten. Die Idee war damals, dass wir die Bedeutung der Ziffernote etwas zurückdrängen. Also politisch gesetzt war, die Ziffernote wird nicht abgeschafft. Das verstehe ich auch, dass das politisch gesetzt ist, weil wir sehen in allen Untersuchungen, dass letztlich die meisten Eltern und viele Schülerinnen und Schüler die Ziffernote in der einen oder anderen Form wollen. Aber die Idee war, dass es diese Ziffernote nur noch am Ende des Beurteilungszeitraums sozusagen als Add-on gibt, dass aber während des Beurteilungszeitraums, also sprich während des Semesters oder des Unterrichtsjahres, die Leistungsfeststellung und auch die Rückmeldung der Leistungen über sogenannte Kompetenzraster passiert. Man muss sich einen Kompetenzraster so vorstellen, dass die Lehrkraft die Kompetenzen, an deren Aufbau in einem bestimmten Zeitraum gearbeitet wird, auflistet sozusagen. Und dass diese Kompetenzen dann gerastert werden, also dass man Ausprägungsgrade unterscheidet. Man kann sich das visuell so vorstellen, dass da so eine Matrix sozusagen entsteht. Von oben nach unten haben Sie die Kompetenzen, von links nach rechts haben Sie die Ausprägungsgrade. Und dass man dann, wenn ein einzelner Prüfungsvorgang stattfindet, eine mündliche Prüfung, eine Projektarbeit abgegeben wird, ein Test geschrieben wird, dass es dann sozusagen Einträge in diesen Raster gibt und dass die Schülerinnen und Schüler sehen, welche Kompetenz beherrsche ich schon auf welchem Niveau. Das war die Grundidee. Was wir dann gesehen haben aber in der Arbeit mit dem Ministerium war, wir haben dann Lehrkräfte versuchsweise solche Raster entwickeln und erproben lassen. Und die Rückmeldungen waren ausgesprochen positiv. Was jetzt dann den Einsatz der Raster betrifft, die Akzeptanz bei den Schülerinnen und Schülern. Aber wir haben auch gesehen, es ist ein unfassbar großer Aufwand, solche Raster zu entwickeln. Das heißt, es ist schlicht den Lehrkräften nicht zuzumuten, solche Instrumente selbst zu erstellen. Das hat das Ministerium, glaube ich, auch erkannt und hat dann den Reformprozess in diese Richtung nicht weitergetrieben. Das ist schade, denn man hätte ja auch den nächsten Schritt gehen können, nämlich überlegen, solche Raster zentral zu entwickeln und sie den Lehrkräften als ganz wichtige Hilfsmittel an die Hand zu geben. Sowas könnte man ja auch mit den Lehrplänen zusammen verordnen. Aber, und da sind wir beim nächsten Thema, das kostet Geld, denn wenn man das zentral macht und wenn man das gut macht, müsste man natürlich Fachleute, Fachdidaktikerinnen, Fachdidaktiker der pädagogischen Hochschulen, der Universitäten einsetzen, die in relativ aufwendigen Entwicklungsprozessen sowas machen. Wir haben Vergleichbares derzeit ja in den Sprachen, da gibt es ja den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Aber andere Fächer sind da noch nicht so weit und insofern ist der Entwicklungsaufwand doch ganz beträchtlich.
Ja, das, ich nutze Ihren kleinen Vortrag, Herr Neuweg, um eine Frage an meinen Gast, Frau Henkel-Strasser, zu richten. Wie ist das? Sie bekommen auch sehr viel Rückmeldung mit den Lehrern, nehme ich an. Sie sprechen mit den Lehrpersonen. Wie ist das? Fühlen die sich alleine gelassen? Würden die bereit sein, auch was anderes zu machen, wie zum Beispiel diese Kompetenzraster, die erwähnten? Oder sagen die, nein, uns ist es jetzt schon so, dass es ist für uns jetzt schon so, dass wir eigentlich kaum mehr, dass wir eigentlich am Limit sind.
Also prinzipiell habe ich schon das Gefühl, dass die Lehrer tatsächlich am Limit sind, ja, dass sie sehr belastet sind. Sie haben das vorher ja schon erwähnt, dieses breite Spektrum, dass Lehrer neben der Lehrtätigkeit auch administrativ und organisatorisch umsetzen müssen. Ich glaube aber schon im Gespräch mit den Lehrern, dass sie sehr, sehr großes Interesse daran haben, auch einheitlich Möglichkeiten zur Verfügung zu haben, die Vergleichbarkeit geben. Na, weil Noten haben ja in unserem System ja trotzdem eine Bedeutung, nämlich für die Kinder und Eltern, wenn es um die Übertritte geht. Wenn es um die Volksschule und Gymnasium, ja oder nein, oder auch dann bei den höheren Schulen. Und da fühlen sich die Lehrer sehr, sehr häufig stark unter Druck. Das ist meine Erfahrung und sie wären sehr, sehr dankbar dafür, in diesem Bereich ein bisschen mehr Unterstützung und mehr Klarheit zu haben.
Unser Hörer Herr Florian schreibt uns, ich habe aus eigener Erfahrung während der Schule als auch während der Ausbildung massive Willkür bei der Notenvergabe erfahren. Teilweise wurde mir einfach versucht, die Zukunft zu beschneiden, was so weit ging, dass ich die Schule wechseln musste, schreibt er, wo die gleiche Leistung dann auf einmal viel besser bewertet wurde. Als Schüler ist man dem praktisch wehrlos ausgesetzt, schreibt er, und zu Hause kommen dann die Schläge seitens Erzieher, die diese Probleme gar nicht nachvollziehen können. Und unsere nächste Anruferin ist Herr Hackauf. Schönen guten Tag, Herr Hackauf. Sie sind auf Sendung.
Ja, grüß Gott, Herr Hackauf. Ich möchte nur eine kleine Geschichte erzählen. Meine Kinder, die sind inzwischen 40 und 41, die waren sehr gut in der Schule, haben natürlich auch mit Auszeichnung maturiert. Und ich hatte dann die Sorge, dass die Kinder, wenn sie wirklich irgendwann einmal eine schlechte Note bekommen, dass sie dann völlig aus der Fassung geraten. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ganz einfach die Sache umgedreht. Ich habe dann gesagt, gut, mit einem nicht genügend bekommt ihr 3 Tafeln Schokolade, mit einem genügend 2 Tafeln, mit einem befriedigend eine, noch für ihr Gut und für ihr sehr gut gibt es nichts, weil das ist eh täglich da. Ja? Und das hat wirklich gewirkt. Es hat aber nicht demotivierend gewirkt. Also sie haben nicht sich bemüht, möglichst viele nicht genügend zu schreiben.
Danke, Herr Hackauf, für diese Empfehlung. Und gleich möchte ich Frau Pinzer in die Sendung bitten. Guten Tag, Frau Pinzer.
Ja, guten Tag. Mein kleiner Beitrag, ich bin Jahrgang 1962 und ich bin sehr gerne zur Schule gegangen. Ich bin aus einer Arbeiterfamilie, wie man so schön sagt. Und die Schule am Land, da waren ungefähr 30 Kinder. Und schon damals war es so, dass Kinder, die nicht von zu Hause gefördert wurden, aus schwierigen Verhältnissen stammten oder desolaten Verhältnissen, es nicht geschafft haben. Und ich glaube, dass man die Eltern mit ins Boot holen muss, sonst wird Schule nicht gelingen. Die Lehrer allein schaffen es nicht. Sie werden alleine gelassen und es wird so nicht gelingen, glaube ich.
Danke, Frau Pinzer.
Das wäre mein kleiner Beitrag.
Danke, für Frau Pinzer, für Ihren Beitrag. Ja, die Eltern mit ins Boot holen, das wird ja auch versucht. Frau Hickele-Strasser, das ist Ihr tägliches Brot eigentlich. Und Sie haben gesagt, dass das mit den Eltern auch oft gut funktioniert. Es gibt den Wunsch, dass man mit den Kindern eben ein sehr gutes Verhältnis auch hat und aufbaut, beziehungsweise dass es durch Zeugnisse nicht abgebaut wird. Was schätzen Sie bei den vielen Fällen, mit denen Sie zu tun haben, wie oft hat Ihre Arbeit nachhaltig gewirkt? Beziehungsweise wie oft kommen denn die Eltern wieder? Ja, gibt es da sozusagen so Stammkunden bei Ihnen?
Prinzipiell habe ich jetzt in den 6 Jahren, seitdem ich bei unserem Schulstandort arbeite, ein gutes Beratungssystem installiert. Also es geht einfach darum, mit den Eltern und den Kindern gemeinsam die Ursache des Problems zu analysieren. Ich kann selber keine therapeutischen Konzepte anbieten. Meine Aufgabe ist, eine erste Anlaufstelle für die Sorgen zu sein und dann zu sortieren. Was ist die Ursache zum Beispiel eines Leistungsabfalls? Hat es mit irgendwelchen Defiziten zu tun? Hat es mit Teilleistungsproblemen zu tun? Hat das Kind soziale Probleme? Fühlt sich gerade in der Klasse nicht wohl oder die beste Freundin hat sich abgewandt? Und damit die Peer Group sich verändert? Gibt es familiäre Themen, die schwierig sind und die Einfluss auf die Leistungsbereitschaft oder auch auf die Leistungsmöglichkeit des Kindes haben, sodass es nicht auf das Potenzial zurückgreifen kann? Und meine Aufgabe ist, mit den Eltern und dem Kind gemeinsam diese Themen zu erörtern und dann die nächsten Schritte zu besprechen. Also brauchen Sie eine psychologische Diagnostik, zum Beispiel um herauszufinden, was ist denn sozusagen da dahinter? Brauchen Sie eine psychologische oder psychotherapeutische Unterstützung? Und das ist sozusagen mein Bereich. Ich habe aber auch einige Themen, die ich am Schulstandort anbiete. Und das betrifft zum Beispiel das Thema Prüfungsangst, weil da gibt es ein gutes Konzept, das man sozusagen auch in einem guten Rahmen mit den Kindern und den Eltern gemeinsam erarbeiten kann. Und das ist etwas, was ich dann auch mache.
Frau Dr. Damm hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Damm. Bitte sehr.
Guten Tag, danke für diese Sendung. Ich finde sie sehr wichtig. Und ich stelle fest, dass über 45 Minuten lang über Lehrer gesprochen wird, über die Eltern, über die Kinder. Aber der Punkt, dass mit den Kindern gesprochen wird, sehr marginal nur vorkommt. Die Psychologin hat es jetzt kurz erwähnt. Und es gibt ja, ich komme aus der Medizin, habe aber pädagogische Erfahrung und unterrichte auch in der Lehrerfortbildung. Es gibt ja einfach auch Techniken, wie man schlechte Nachrichten überbringt. Breaking Bad News heißt, man hat es gelernt. Wie geht das mit dem Fünfer überbringen? Wie geht das mit einem Schulwechsel? Viel wichtiger ist mir aber noch der Aspekt, es gibt eine sehr schöne Studie, die sicher auch bekannt ist, die Hattie-Studie. Warum fragt ihr nicht einfach uns? Ich habe am meisten gelernt, indem ich mit Kindern, auch als Wissenschaftlerin, gearbeitet habe in der Gruppe und die haben mir erzählt, was tut ihnen gut, was brauchen sie, wie können sie selbst ihre Leistung auch wirklich einschätzen, wie geht ihr Lernprozess vor sich. Und ich denke mir, das Allerwichtigste ist der Lernprozess, der bei den Kindern stattfindet. Weder die Administration noch die Organisation noch sonst irgendjemand. Die Kinder sind das Wichtigste. Und sie haben, wenn ich das auch bemerken darf, das Recht. Es gibt die Kinderrechte bei uns in der Verfassung. Sie haben das Recht, wenn es um wichtige Dinge in ihrem Leben geht, dass sie das Recht haben, mitzureden, nicht nur zu entscheiden, nicht allein zu entscheiden, aber doch mitzuentscheiden. Und dieses Recht hat sich im Bildungswesen leider überhaupt noch nicht herumgesprochen und wäre so eine fantastische Möglichkeit. Es ist wie bei uns Ärzten, ja, wir fürchten uns immer vor langen Gesprächen, Patienten hören nicht mehr auf zu reden. Und viele wissen nicht, dass es eine enorme Zeitersparnis ist, zuzuhören, Fragen stellen und die wesentlichen Antworten kommen ganz schnell. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die Kinder wissen ganz, ganz viel. Und man braucht sie nur fragen und man muss ihnen nur zuhören.
Danke. Danke, Frau Damm. Ja, wie ist das mit dem Zuhören? Das ist Ihre Spezialität. Sie hören viel zu. Haben die Kinder die richtigen Antworten? Oft?
Ich glaube, gerade wenn Kinder belastet sind, dass sie nicht in der Lage sind, die richtigen Antworten zu stellen. Ich denke, dass es da aufgrund des Stress- und Angstmodells, dass wenn die Kinder in schwierigen oder in sensiblen Situationen sind, nicht in der Lage sind, für sich selber zu sprechen. Ich sehe das gerade bei jungen Kindern so, dass die keine Worte finden für ihre Emotionen und dann sehr häufig auch mit psychosomatischen Begleiterscheinungen wie zum Beispiel Kopfweh und Bauchweh reagieren und nicht die richtigen Worte finden, um aus dem System oder aus diesen negativen Erlebnissen oder dem Teufelskreislauf, in dem sie sich gefangen fühlen, da selbstständig rauszukommen.
Eine Hörerin, die anonym bleiben möchte, schreibt, bei unserer Diskussion geht es meist um schlechte Noten, Druck bei den Kindern und so weiter. Allerdings glaube ich, schreibt sie, dass man auch darüber reden sollte, welche Konsequenzen gute Noten haben, vor allem gute Noten bei Kindern, die sich in der Schule leicht tun. Leider war ich selbst so ein Kind, schreibt sie. Ich hatte immer ausgezeichnete Noten, ohne jemals mehr als das Minimum getan zu haben, oft sogar weniger. Das zog einen Rattenschwanz nach sich, da sich dieser Erfolg ohne Anstrengung natürlich nicht ewig weiterführen lässt. Methoden, um damit umzugehen, musste ich mir mühevoll über Jahre aneignen. Damit bin ich nicht allein. Ich habe einige Leute im Bekanntenkreis, denen es gleich geht. Meine Familie und die Schule haben das Problem nicht erkannt, weil es keines war. Aber im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, schreibt sie, was Herr Neuweg gesagt hat. Ich hätte mir gewünscht, dass mir meine Beurteilung sagt, wo ich mich verbessern kann. Denn in der Schule geht es auch um persönliches Wachstum, was leider oft nicht berücksichtigt wird, Herr Professor Neuweg. Sie sind angesprochen. Es geht um Wachstum, es geht um Verbesserungsanreize, die Noten nicht so liefern, die Ziffern, Noten. Wie könnte die Schule der Zukunft aussehen? Wir kommen langsam schon zum Schluss der Sendung. Wie könnte die Schule in 20 Jahren aussehen, wenn wir uns das jetzt alles nochmal Revue passieren lassen, was in der Sendung gesagt wurde?
Ja, ich darf vielleicht ganz kurz noch was zu der Eingabe jetzt der Hörerin sagen. Wachstum ist das Ziel. Ich finde das ganz zentral. Das ist eigentlich das, worum es geht. Wachstum für alle. Also es geht immer um das Delta. Es geht darum, wie kommt jemand in das System rein? Und das Ziel ist eigentlich, dass er sie maximal profitiert von dieser Bildungslaufbahn. Und da muss man, glaube ich, halt beide Gruppen sehen. Wir müssen die Leistungsschwachen sehen. Wir haben eine enorme Leistungsspreizung in Österreich, viel größer als in anderen europäischen Ländern. Also wir müssen uns kümmern um die, die zurückbleiben. Aber wir müssen auf der anderen Seite uns auch um die Begabten und die Exzellenten kümmern. Ich glaube, dass wir in Österreich ein bisschen Scham haben, dass wir uns dieser Gruppe auch zuwenden. Ja? Also wir müssen auch die Leistungsstarken im Blick behalten. Auch die sollen noch wachsen können. Aber was machen wir mit dem System? Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Entwicklungsrichtungen, die im Grunde mehrheitlich schon benannt sind. Was mir sehr wichtig vorkommt, das ist jetzt, glaube ich, auch deutlich geworden in vielen Eingaben der Hörerinnen und Hörer. Wir müssen die formative Funktion von Leistungsfeststellung stärken. Also wir müssen ein bisschen wegkommen von dieser Kultur, am Ende gibt es eine Note. Wichtig ist, was unterwegs passiert. Wir müssen schneller sein mit der Rückmeldung unterwegs und wir müssen konkretere Hinweise geben, was getan werden kann, um die Leistungen zu verbessern.
Dag, ich muss Sie etwas unsanft unterbrechen, Herr Neuweg. Uns läuft die Zeit weg. Ich möchte noch ganz kurz am Schluss ein Mail von Frau Scherrer vortragen. Sie ist Schulleiterin in Niederösterreich und schreibt, am Ende des Zeugnistages konnten sich sehr viele SchülerInnen der vierten Klassen kaum von der Schule lösen. Es gab viele Tränen und dankende Worte an uns Lehrerinnen. Das rührt mich wirklich sehr als Schulleiterin, weil die Beziehung, um die wir uns bemühen, wirklich Früchte trägt. Und danke Ihnen, danke an meine Gäste Sabine Hekele-Strasser und Georg Hans Neuweg für ihre Expertise. Danke an das Team der heutigen Sendung, Miloš Ikić und Alois Hummer in der Technik, Regie Mona Moor, Telefonservice Katrin Kager und die Musikauswahl stammt von Helmut Jasper. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Musik.
Ich habe Gott sei Dank kein Talent zur Frustration. Ich glaube, dass das ganz was Wichtiges ist, vor allem für uns Frauen. Ich sehe mit Besorgnis, dass viele Frauen sich möglichst das lange merken, wo sie ungerecht behandelt worden sind. Ich kann das so gut wegschieben. Vielleicht auch, weil ich gut lachen kann.
Mehr als ein Vierteljahrhundert lang war Helga Rabe-Stadler Präsidentin der Salzburger Festspiele. Und auch in vielen anderen Bereichen war sie die Erste, etwa als Präsidentin einer Handelskammer. Im Gespräch mit Armin Wolf gibt sie Einblick in ihr Leben, das geprägt ist von Journalismus, Politik, Unternehmertum und Kultur. Um 16.05 Uhr. Heute in Österreich 1.